2. Mose, Kapitel 33. Mose war 40 Tage und 40 Nächte lang oben auf dem Berg Sinai. Und er hat dort das Gesetz empfangen und all die Anweisungen über den Bau des Heiligtums und die Vorschriften für den Gottesdienst. All das, was wir die letzten paar Wochen studiert haben gemeinsam. Im Kapitel 32, Entschuldigung, haben wir gesehen, wie das Volk das goldene Kalb gemacht hat. Das Volk konnte nicht im Glauben leben. Die wollten ein Bild haben wie die Völker um sie herum. Und Aaron hat dieses Kalb gemacht. Wirklich aus Menschenfurcht haben wir gesehen. Und das Volk hat eine Orgie gefeiert an diesem Tag, wo sie das Götterbild eingeweiht haben. Und der Herr hat zu Mose gesprochen, hat gesagt, steig hinab. Und Mose ist hinabgestiegen von dem Berg und hat die Götzendiener gerichtet, bestraft. Und erinnert ihr euch an die Diskussion, die Gott und Mose gehabt haben? Wo Gott gesagt hat, geh hinab, dein Volk, das du aus Ägypten herabgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Und Mose hat gesagt, wozu entbrenne dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Nun, die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Im Kapitel 33, im Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deine Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Als aber das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Gott wollte nicht hinaufziehen mit dem Volk in das verheißene Land. Wirklich, um das Volk zu schonen. Die konnten die Gegenwart in ihrem Zustand nicht ertragen, die Gegenwart Gottes. Aber er hat gesagt, ich werde meinen Engel mit euch senden und der wird euch in das verheißene Land führen. Was würden wir tun, wenn der Herr sagen würde, ich werde einen Engel vor euch her senden? Würden wir sagen, wow, ein Engel, super, dann wenn alle kommen, werden sagen, das ist die Gemeinde mit dem Engel. Da ist die Action. Da ist es los. Der Engel ist mit uns, der führt uns in das verheißene Land. Wir bekommen all den Segen, den Gott uns verheißen hat. Und manchmal haben wir die Tendenz, dass wir eingenommen sind von diesen Äußerlichkeiten. Dass wir uns nach den Segnungen des Herrn ausstrecken. Wir tendieren dazu, dem Herrn zu gebrauchen, um Segnungen oder Geschenke zu bekommen. Zu sagen, Herr, ich folge dir nach, damit du mich segnest. Ich weiß nicht, was wir getan hätten, wenn der Herr gesagt hätte, ich sende einen Engel mit euch. Ob wir so eingenommen gewesen wären und war, oh, ah, der Engel. Aber was hat das Volk getan? Das heißt, sie haben getrauert. Ihnen war der Engel egal. Der Engel war kein Ersatz für Gott. Sie waren nicht begeistert über die Verheißungen, über die Segnungen ohne die Gegenwart Gottes. Die Verheißungen, die Versorgung Gottes war noch immer da, hat er ihnen noch immer verheißen, aber sie haben erkannt, dass der Schlüssel die Gegenwart Gottes ist. Und das Volk war traurig, dass der Herr gesagt hat, ich werde nicht mit dir hinaufziehen. Vers 7, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers aus, auf, fern vom Lager, für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Also es ist nicht das Zelt der Begegnung oder nicht das Heiligtum, was wir in den letzten Kapiteln studiert haben. Das war einfach ein ganz normales Zelt, das Mose sich aufgeschlagen hat als Treffpunkt mit Gott. Mose hat sich gedacht, wenn Gott nicht in der Mitte des Volkes ist, dann will ich auch nicht dort sein. Und das ist ein guter Rat, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus mitgeht, wo ich hingehe. Oder dass Jesus dabei ist, was ich tue. Würde Jesus mitgehen? Wäre Jesus dabei bei diesen Dingen, die ich tue? Und wenn er nicht dabei ist, dann will ich dort auch nicht sein. Mose hat sich gedacht, auch wenn Gott nicht in der Mitte des Volkes ist, dann will ich auch nicht dort sein. Und zweitens, er wusste, er muss in der Gegenwart Gottes sein. Und wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen, dann sprechen wir natürlich von dieser besonderen Art der Beziehung. Gott ist überall, aber von dieser persönlichen Beziehung mit ihm, von diesem Kontakt mit ihm. Und Mose wusste, ich muss Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Ich muss Zeit mit ihm allein sein, mich auf ihn ausrichten, Gemeinschaft mit ihm pflegen, Beziehung mit ihm pflegen. Und auch wir brauchen diese Zeiten, in denen wir hinausgehen aus dem Lager, wo wir beschäftigt sind. Und der Mose war beschäftigt. Es waren so 2, 3 Millionen Leute, das Volk, um die er sich gekümmert hat. Da war ständig was los. Und Mose wusste, ich muss kämpfen um die Zeit mit Gott. Ich muss raus aus dem Lager und Zeit mit ihm verbringen. Und dann ist er wieder in das Lager zurück und hat den Menschen weiter gedient. Und es geschah, noch in Vers 7, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch so oft, Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Ja, das Volk hat die Gemeinschaft gesehen, die Gott mit Mose hatte oder Mose mit Gott hatte. Und die waren fasziniert. Die waren interessiert. Die haben Achtung davor gehabt. Sie haben sich niedergeworfen am Eingang ihres Zeltes. Aber sie blieben doch jeder am Eingang ihres Zeltes stehen. Und sind nicht hinausgegangen mit Mose zu dem Zelt der Begegnung. Interessant, ja. Jeder von uns ist Gott so nahe, wie er will. Habt ihr das gewusst? Jeder von uns ist Gott so nahe, wie er will. Wir können interessiert sein, wir können berührt sein von dem, was der Herr in der Bibelstunde aus seinem Wort zu uns spricht. Wir können studieren über Gebet, über die Vollmacht im Heiligen Geist, über die wunderbare intime Beziehung, die der Mose mit dem Herrn hatte. Und dann können wir nach Hause gehen und den Fernseher aufdrehen und es nie selbst erfahren. So war das mit dem Volk hier. Waren interessiert, fasziniert, aber sind stehen geblieben vor dem eigenen Zelt, nicht mit hinausgegangen. Wir können die Biografien lesen von den großen Männern und Frauen Gottes, die Schritte im Glauben gemacht haben und die der Herr machtvoll gebraucht hat. Und wir können fasziniert sein, wir können begeistert sein davon, aber dann doch zu bequem oder zu ängstlich, um selbst einen Schritt rauszumachen. Und wir bleiben lieber in unserem eigenen kleinen Zelt sitzen. Wir können fasziniert sein mit der Gegenwart Gottes, aber uns nicht wirklich auf ihn einlassen. Und es ist wirklich eine Entscheidung, die wir treffen. Jeder ist Gott so nahe, wie er will. Gott wartet. Wir können in seine Gegenwart kommen, Schritte im Glauben machen, zu seinen Füßen sitzen und ihn persönlich erfahren. Genau dasselbe, was der Mose hier erlebt hat. Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ein vertrauliches Gespräch zwischen Freunden. Das ist für eine Qualität der Beziehung. Mose redet mit dem Herrn wie ein Freund. von Angesicht zu Angesicht. Und dafür hat uns wirklich Gott erschaffen. Wir sehen Gott ganz am Anfang, wie er mit Adam spazieren geht, im Garten Eden. Und sie unterhalten sich. Diese Qualität der Beziehung, das ist, was Gott von Anfang an vorgehabt hat für uns Menschen. Und auch wir können diese Art der Beziehung haben. Wenn Mose im Alten Testament diese Beziehung mit Gott haben konnte, wie viel mehr wir, die wir unter dem neuen Bund sind. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Aber wir sind noch mehr als das. Wir sind Gottes Kinder durch Jesu Erlösungswerk, sind wir adoptiert in seine Familie. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, schreibt uns der Johannes. Der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Jetzt können wir sagen, Moment einmal, da unten im Vers 20 steht doch, da sagt doch der Herr, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Ist das nicht ein Widerspruch? Zuerst redet er von Angesicht zu Angesicht und dann sagt er, du kannst es nicht sehen, weil kein Mensch kann mich von Angesicht zu Angesicht sehen und am Leben bleiben. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und im Vers 20 sagt der Herr, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Mose hat nicht die volle Herrlichkeit des Herrn gesehen. Es ist wie wir nicht in die Sonne schauen können. Als der verherrlichte Jesus dem Petrus, Entschuldigung, dem Paulus begegnet ist auf der Straße in Damaskus, war der Paulus geblendet von dem Licht, von der Herrlichkeit. Wir können nicht mit freiem Auge in die Sonne sehen. Genauso können wir auch nicht die volle Herrlichkeit Gottes sehen. Noch nicht. Hier auf der Erde, in unserem Leib, können wir das noch nicht tun. Vielleicht hat der Herr aus der Wolke mit dem Mose geredet. Im 4. Mose im Kapitel 12 steht, da sagt der Herr, ich mit Mose rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten, und die Gestalt des Herrn schaut er. Also er hat Gott offensichtlich in einer Gestalt gesehen, die er ertragen konnte. Und der Herr hat mit ihm so geredet, dass er es verstehen konnte. Ein Gespräch zwischen Freunden. Und das ist eine großartige Sache. In der Gegenwart Gottes. Mose hat nicht nur Führung bekommen in der Gegenwart Gottes, sondern wir sehen auch, Mose war völlig zufrieden. 40 Tage und 40 Nächte lang hat er nichts gegessen. Und das war nicht, weil er fasten wollte, sondern einfach, weil er so voll war, so eingenommen von der Gegenwart Gottes. Das ist übrigens der Weg, wie wir unser Fleisch, unsere sündige Natur, unsere Wünsche, die gegen Gott stehen, wie wir das bezwingen können. Nicht, dass wir anfangen mit dem Fleisch zu kämpfen und den Fokus aufs Fleisch richten, sondern auf den Herrn. Zeit in der Gegenwart des Herrn verbringen. Und dann verlieren wir den Appetit auf die fleischlichen oder auf die weltlichen Dinge. Wie der Mose. Und die Zeit in der Gegenwart Gottes hat den Mose auch verändert. Wir werden später sehen, wo Mose den Berg hinuntersteigt und sein Angesicht gestrahlt hat. Willst du mehr wie Jesus sein? Verbring Zeit mit ihm. Und auch dein Gesicht wird zu strahlen beginnen. Mose redet von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, mit dem Herrn. Und dann heißt es, dann kehrt er ins Lager zurück. Ist wieder zurückgegangen in den Dienst, an die Arbeit. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Der Josua, der früher danach, später der Nachfolger von Mose werden wird, hat gesagt, hey, das ist toll. Da bleibe ich in dem Zelt in der Gegenwart Gottes. Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Die Diskussion geht noch immer weiter. Seht den Kreislauf hier. Mose benutzt die Beziehung, die er schon mit Gott hat, die Gunst, die er in den Augen des Herrn hat, als Argument, um ihn noch besser kennenzulernen. Er sagt, wenn ich Gunst gefunden habe, dann lass mich doch, lass mich, wie heißt es genau, lass mich deine Wege erkennen, lass mich dich erkennen, damit ich wieder Gunst finde in deinen Augen. Wie viel Gunst hast du in Gottes Augen? Johannes 3,16, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit du nicht verloren gehen musst, sondern ewiges Leben haben kannst. Wie viel Gunst haben wir in Gottes Augen? Wir sind adoptiert in Jesus als seine Familie. So viel Gunst haben wir in Gottes Augen. Und seht hier auch, Gott sorgt sich um dich persönlich. Er kennt dich persönlich. Er sagt zu Mose, ich kenne dich mit Namen. Und Mose sagt zum Herrn, Herr, du hast gesagt, der Engel ist mit uns, aber ich weiß nicht, wer der Engel ist. Ich kenne den Engel nicht. Aber dich, Gott, du kennst mich mit Namen und ich will deine Wege erkennen und ich will dich erkennen. Gott, der Engel ist kein Ersatz für dich. Und Vers 14, er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Gott sagt, okay, ich werde mitgehen. Das Angesicht Gottes ist die erfahrbare, die eingreifende Gegenwart Gottes. Na, wir können verschiedene Arten der Beziehung haben. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist immer da, Gott ist überall da. Aber ich kann im Wartezimmer auf den Zug warten und neben irgendeiner Frau sitzen, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist eine Art der Beziehung. Ich freue es trotzdem da, aber ich habe nicht wirklich die Beziehung zu ihr. Und dann kommt ein Mann rein und umarmt sie und küsst sie. Das ist ihr Geliebter, ist eine andere Art der Beziehung. Genauso, Gott ist immer gegenwärtig. Aber wenn hier die Rede ist vom Angesicht Gottes, von der Gegenwart Gottes, da geht es um die persönliche Führung, um den Schutz, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er konkret eingreift, dass er spricht, dass er erfahrbar ist. Also wenn wir das lesen, das Angesicht Gottes sehen oder die Gegenwart Gottes, dann ist es diese Qualität der Beziehung. Und in Vers 14 sehen wir, dass da Ruhe und Frieden ist vor dem Angesicht Gottes, in der Beziehung mit Gott. Wenn wir das Bewusstsein haben, Gott ist hier, Jesus ist hier mit uns, da kommt Friede in unser Herz. Paulus schreibt im Römerbrief 8, aber was sollen wir sagen, wenn Gott mit uns ist, wer gegen uns? Können wir ruhen, können wir Frieden haben, wenn Gott mit uns ist? Vers 15. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Gott, wenn du nicht mit uns bist, dann lass uns das ganze Unternehmen abbrechen. Dann lassen wir das Ganze. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Sagt wieder dein Volk. Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Gott lässt sich das nicht zweimal sagen. Gott wartet schon darauf. Der will heute mit dir leben und wollte die ganze Zeit mit dem Volk gehen, glaube ich. Und er hat wirklich dem Mose diesen Wunsch ins Herz gelegt, darum zu bitten. Ich möchte, dass ihr hier noch was seht. Der Mose ist ein Bild für Jesus. Warum war Gottes Gegenwart mit seinem Volk? Warum ist sein Volk in seine Ruhe eingetreten? Hier in dieser Stelle. War es die Hingabe oder die Heiligkeit oder die Geistlichkeit oder die guten Werke des Volkes? Nein. Ein paar Stunden vorher haben wir gesehen, wie sie nackt vor diesem Götterbild herumtanzen. Das Volk war nicht würdig, dass der Herr mitgeht. Aber Mose ist für das Volk eingetreten. Es gab einen Mittler, der für das Volk eingetreten ist, der zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen Gott gestanden ist. Und so konnte Gott sie segnen, trotz ihrer Unwürdigkeit. Er sagt hier: Du hast Gunst gefunden in meinen Augen zu Mose und ich kenne dich mit Namen, deswegen werde ich mit dem Volk mitgehen. Hebräerbrief 7 sagt uns, dass wir einen Hohepriester haben, Jesus, der für immer für uns eintritt. Das ist, was Jesus jetzt gerade macht. Er ist zur Rechten des Vaters und er betet für uns. Er tritt für dich und für mich ein. 1. Timotheus schreibt Paulus, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Mose ist hier wirklich ein Bild für Jesus. Auch wir können Gemeinschaft haben mit Gott, obwohl wir unwürdig sind. Meinst du, ich kann Gemeinschaft haben mit Gott, einfach zu ihm kommen, wenn ich kein guter Mensch war letzte Woche, wenn ich nicht in der Bibel gelesen habe, wenn ich nicht gebetet habe? Ja, wir haben immer die Tendenz, dass wir uns was verdienen wollen vor Gott. Dann können wir uns rühmen und sagen, ah, ich habe mehr gebetet wie du, weil deswegen bin ich dem Herrn auch so viel näher als du und werde mehr gesegnet. Wir wollen uns immer irgendwie was verdienen. Aber es ist nicht wegen dem, was wir tun. Wir sind unwürdig, aber wir haben einen Mittler. Und so komm, vertrau auf das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz und komm. Egal, was du getan hast letzte Woche. Wir können uns die Nähe Gottes nicht verdienen. Jesus hat den Eintrittspreis bezahlt. Er ist schon bezahlt. Und er ist der einzige Mittler. Deswegen sagt uns der Hebräerbrief 4,16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So wichtig, dass wir das verstehen. Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun oder wegen dem, wer wir sind. Wir sind nicht würdig. Aber er segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir sind begleitet mit seiner Gerechtigkeit, so dass wir uns nicht rühmen können, sondern auf ihn vertrauen. Vers 18, er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit ist Gott pur, könnten wir sagen, ist die Manifestation, die Offenbarung von all dem, was Gott ausmacht, von seinem ganzen Wesen. Und das ist wirklich das, wonach sich das Herz von uns allen sehnt. Gott pur. Das, was der Himmel sein wird. Vers 19. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Der Name ist gleichbedeutend mit der Person oder mit der Natur dieser Person. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Herr bedeckt den Mose und Mose darf sozusagen nur das Nachglühen vom Herrn sehen, einen Bruchteil von seiner Herrlichkeit, einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes im Himmel. Kapitel 34, Vers 1. Darauf sprach der Herr zu Mose, Hau dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Es soll aber niemand mit dir hinaufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schafe und Rinder dürfen nicht in Richtung auf diesen Berg hin weiden. So hieb er denn zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ich mag das, das ist die Natur des Herrn. Er sagt nicht zuerst, ich bin der Herr, Herr. Oder wenn immer Herr mit Großbuchstaben geschrieben ist, steht da der Eigenname Gottes, Yahweh. Ich bin Yahweh, der Souverän, der Allmächtig, der Heilig ist. Das sagt er nicht zuerst, sondern er beginnt, ich bin barmherzig und ich bin gnädig und ich bin langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Es ist die Natur des Herrn. Beginn mit Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Er ist gnädig. Was ist Gnade? Ich bekomme nicht das. Oder ich bekomme etwas, was ich nicht verdiene. Er ist barmherzig. Wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Das ist Hölle, Verdammnis, Trennung von ihm. Das ist das, was wir verdienen. Das ist das Beste, was wir aus uns selbst, uns erarbeiten, verdienen können vor Gott. Aber der Herr ist auch gnädig. Er gibt uns was, was wir nicht verdienen. Das ist seine Vergebung, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Annahme und die ganzen Segnungen, die er uns Tag für Tag gibt. Das heißt, er ist reich an Gnade. Das Wort kann auch übersetzt werden mit überfließend. Herr ist barmherzig und der Herr ist gnädig. Wenn der Markus mir eine Watschen runterhaut, Gerechtigkeit wäre, wenn ich ihm eine zurückgebe, das wäre gerecht. Barmherzig wäre ich, wenn ich es nicht tue. Er kriegt nicht das, was er verdient. Gnade wäre, wenn ich sage, Markus, ich lade dich ein auf ein Eis. Du kriegst was, was du nicht verdienst. Das ist das, was der Herr mit uns macht. Er gibt uns, was wir nicht verdienen. Der Herr ist barmherzig, er ist gnädig, er ist treu. Er steht zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Wir können ihm hundertprozentig vertrauen. Wenn er uns eine Verheißung gibt in seinem Wort, der Herr ist treu. Oder das Wort kann auch mit wahr übersetzt werden. Treu oder wahr, ist beides gut. Der Herr ist auch wahr, der Herr sagt uns die Wahrheit. Er ist offen und ehrlich mit uns. Das ist die Natur unseres Gottes. Ich habe mir gedacht, wie ich das gelesen habe, hey, wir haben echt einen wunderbaren Gott. Was für ein Gott. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und überreich an Gnade und Treue. Vers 7. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Ein Vers, der oft zitiert wird. Und wirklich, das scheint sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Der Herr sagt, ich bin gnädig. An Tausenden von Generationen vergebe die Schuld und die Sünde, aber ich lasse sie nicht ungestraft, die Sünde, sondern werde sie heimsuchen, die Schuld der Väter an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Komisch, ja? Auf den ersten Blick scheint sich das irgendwie ein bisschen zu widersprechen. Ein bisschen klarer wird es, wenn wir die Parallelstelle im 2. Mose im Kapitel 20 lesen, in den 10 Geboten, in den Versen 5 und 6. Da sagt der Herr: Ich bin der Herr, dein Gott. Nein, Entschuldigung, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also es ist kein Widerspruch. Wir sehen zwei Gruppen hier. Diejenigen, die Gott lieben und diejenigen, die Gott hassen. Was auch wichtig ist, dass wir hier sehen, ist, dass die Aussageabsicht, die Betonung ist auf der Gnade Gottes. Er hat gerade davon gesprochen: Ich bin der Herr, ich bin gnädig und barmherzig und treu. Sagt, tausende von Generationen, denen werde ich meine Gnade zeigen. Und dann sind die dritte und die vierte Generation, an denen ich die Schuld heimsuchen werde. Das ist die Betonung, die Gnade Gottes im Kontext. Unglücklicherweise betonen manche gerne den zweiten Teil. Reißen es aus dem Kontext. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen klarer, aber es bleibt immer noch die Frage: Wie ist es jetzt, wenn mein Vater oder mein Großvater gesündigt hat, bestraft mich Gott dann für die Sünden meiner Vorväter? Manche Lehrer in den christlichen Kreisen, in den charismatischen Kreisen, lehren das. Der Führende hier in Europa ist wahrscheinlich der Derek Prince, der diese Lehre verbreitet. Er spricht da über Segen und Fluch, der vererbt wird bis zur dritten und zur vierten Generation von dämonischen Bindungen, die vererbt werden können. Es geht nach dem Muster: Du bist okkult belastet, weil dein Großvater in Okkultismus verwickelt war oder vielleicht dämonisiert war oder Drogen genommen hat oder was weiß ich was. Aber dir geht schlecht, weil wegen deinem Großvater, und der Herr sucht das an dir heim, weil da diese Vererbungslehre ist von Bindungen, von okkulten Bindungen und von Flüchen. Also weil dein Vater Alkoholiker war, bist du auch Alkoholiker. Das ist ein geistliches Gesetz, das ist Gottes Heimsuchen. Und wir als Christen, wir müssen jetzt im Leben voneinander diese Bindungen brechen, die wir geerbt haben. Und müssen vielleicht Dämonen austreiben aus Geschwistern im Glauben. Und sie, diese Lehrer, berufen sich auf diesen Text. Sagen, da steht's: Der Herr wird die Schulterväter heimsuchen an die dritte und an die vierte Generation. Aber das ist nicht das, was der Text hier aussagt. Und diese Lehre ist falsch. Und die richtet ganz viel Schaden an und verletzt sehr viele Leute. Es stimmt, das Verhalten von Eltern, von Vorbildern beeinflusst. Wir alle wissen das. Wir lernen von Personen, die uns wichtig sind. Die Soziologen nennen das die signifikanten anderen, von denen wir sozialisiert werden. Also wir werden beeinflusst von den Leuten, die uns nahestehen, mit denen wir zusammenleben, von unseren Eltern, von unseren Vorbildern. Und es stimmt. Und es ist wichtig, dass wir unseren Kindern ein gutes Vorbild sind. Aber das Ganze hat nichts mit dämonischen Bindungen zu tun oder geistlichen Bindungen oder irgendwelchen Flüchen. Das ist einfach, wir lernen. Und wir lernen auch die sündigen Angewohnheiten von unseren Eltern. Und insofern ist das vielleicht eine Warnung. Aber der Text sagt nicht das aus, was die Leute wollen, dass er aussagt. Es ist immer wichtig, wenn wir eine biblische Lehre aufstellen oder eine biblische Lehre etablieren zu einem Thema, müssen wir uns immer fragen: Hat Jesus das gelehrt? Haben die Aposteln das gelehrt in ihren Briefen? Und ist das in der Apostelgeschichte praktiziert worden? Ihr könnt die Evangelien lesen, die Briefe und die Apostelgeschichte, ihr werdet finden, da kommt überhaupt nichts von dieser Praxis vor. Oder dass irgendwer erwähnen würde, dass wir Flüche von unseren Vorvätern erben oder Sünden erben oder dafür bezahlen müssen dann. Außerdem, wenn wir die Bibel auslegen und wir wissen wollen, was sagt Gott zu einem bestimmten Thema, müssen wir immer die ganze Schrift ansehen. Das heißt, wir müssen uns alle Bibelstellen raussuchen, die zu dem Thema sprechen. Und wir müssen die Stellen im Kontext ansehen und nicht eine Bibelstelle rausreißen aus ihrem Kontext. Schauen wir uns das an hier. Erstens, der Kontext, habe ich schon gesagt, ist Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade und seine Güte. Und diese Lehre vermittelt wirklich ein falsches Gottesbild. Das ist ein ungerechter Gott, der dich bestraft, weil dein Großvater gesündigt hat. Das stimmt nicht mit dem Kontext hier überein. Wie gesagt, die Aussageabsicht ist hier wirklich, die Betonung liegt auf der Güte, auf der Gnade Gottes. Zweitens, wenn wir es genau lesen, ist die Rede hier von Schuld und nicht von dämonischen Bindungen oder Flüchen. Das ist übrigens etwas, was keiner dieser Autoren wirklich biblisch belegt. Es steht hier, der Herr wird die Schuld der Väter heimsuchen an die dritte und vierte Generation, aber Schuld mit dämonischen Bindungen oder so gleichzusetzen oder Flüchen, das steht nicht da. Das kann auch keiner belegen. Dritte, was wir sehen können, es heißt hier, also nicht hier, sondern in der Parallelstelle im 2. Mose 20, Gott sucht die Schuld der Väter heim an den Kindern der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Okay, also selbst wenn Gott die Kinder, die für die Sünden der Väter strafen würde, dann könnte man diesen Vers nicht für die Christen anwenden. Steht hier von denen, die ihn hassen. Ich hoffe, als Christen hassen wir den Herrn nicht. Also es ist nicht anwendbar auf Christen, selbst wenn es so wäre. Und viertens, wie gesagt, wir müssen, wenn wir eine Lehre aufbauen, immer anschauen, was sagt Gott in der ganzen Schrift zum Thema. Und in anderen klaren Bibelstellen sagt Gott uns ganz klar, dass er niemand und niemals einen anderen für die Sünden einer zweiten Person zur Verantwortung ziehen wird. Und wenn wir eine Bibelstelle sehen, die wir nicht verstehen, dann müssen wir immer eine parallel stellen oder was sagt Gott noch dazu und die klaren Bibelstellen interpretieren, die uns vielleicht nicht klar sind. Beste Kommentar zur Bibel ist die Bibel. Hesekiel 18,20. Da sagt der Herr, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Also diese Lehre von den vererbten Flüchen oder Sünden oder Bindungen, das hat ganz klar keine Basis in der Bibel. Im Gegenteil, es ist genau gegen das, was die Bibel lehrt, es ist gegen die Natur Gottes, es ist falsch und ich lehne die Lehre aus ganzem Herzen ab. Ich habe auch noch keine gute Frucht daraus gesehen. Was ich sehe bei den Menschen, die involviert sind in diese Dinge, sehe ich Gesetzlichkeit, dass die Freude geraubt wird. Die Leute werden kritisch anderen gegenüber, weil man ja nach den Bindungen suchen muss. Und die eigene Verantwortung wird abgeschoben auf die Vorväter. Also meine Schuld, das sind ist der Papa und der Großpapa schuld, anstatt dass ich sie bekenne vor dem Herrn und auf richtige Art und Weise mit meiner Sünde umgehe. Aber die Bibel sagt uns, Gott hält jede Person für die eigenen Sünden verantwortlich und wir sollen sie nicht abschieben und nicht ausreden auf irgendwelche anderen. Wenn wir mit unserem Fleisch, mit unserer sündigen Natur kämpfen, dann hat es noch lange nichts mit irgendwelchen dämonischen Bindungen zu tun oder was wir vererbt haben. Wir sind selbstverantwortlich vor dem Herrn. Und es heißt hier im Vers 7 aber, Gott wird nicht ungestraft lassen, wenn wir sündigen. Das Wort ungestraft kann auch übersetzt werden als Gott wird uns nicht als unschuldig betrachten oder wird uns nicht aus der Verantwortung entlassen. Also Gott wird uns verantwortlich halten. Das ist das Prinzip, das stimmt. Jeden persönlich wird der Herr verantwortlich halten. Aber was sagt der Herr? Also hier im Vers 7. Wenn er sagt, ich werde Gnade bewahren an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation, was sagt der Herr hier? Der Herr sagt, wenn ich sündige, dann wird der Herr mich heimsuchen. Das Wort heimsuchen kann übrigens nicht nur mit Bestrafen übersetzt werden, sondern da schwingt auch noch mit aufmerksam sein auf jemanden, wäre eine Übersetzungsmöglichkeit, jemanden besuchen, sich kümmern um jemanden, sich sorgen um jemanden. Das ist alles, was in dem Wort mitschwingt. Der Herr sagt also, wenn ich sündige, wird der Herr mich besuchen. Er wird sich um mich sorgen. Er wird sich um mich kümmern. Der Herr wird mich überführen. Er wird mich züchtigen. Er wird zu mir sprechen. Er wird alles tun, was nötig ist, um mich zur Umkehr zu bewegen. Und auch mit meinen Kindern. Wenn meine Kinder sündigen, dann wird er auch ihnen nachgehen, wird auch sie besuchen, wird sich auch um sie sorgen, wird auch sie nicht aufgeben. Das ist eigentlich mehr eine Verheißung. Der Herr wird nicht sagen, Adi Webers, sie ist so ein hoffnungsloser Fall, die Familie. Die sind so in Sünde verstrickt und so hingezogen zur Sünde, ich gebe auf. Der Herr sagt, ich werde auch sie, auch die Kinder heimsuchen und auch ihnen nachgehen. Ich werde auch sie überführen und versuchen, sie zur Umkehr zu bewegen. Das ist, was der Herr hier sagt. Also zusammengefasst, mit eigenen Worten sagt er, ich werde für immer gnädig und treu sein, denen, die mich lieben. Aber wenn du oder deine Nachkommen sündigen und mich hassen, werde ich auch nicht darüber hinwegsehen oder euch aufgeben und euch selbst zerstören lassen. Sondern ich werde euch nachgehen, euch überführen und alles tun, was ich kann, um euch zur Umkehr zu bewegen, um euch zurückzugewinnen, weil ich euch lieb habe. Das ist das, was der Herr hier sagt in dieser Bibelstelle. Und das ist weniger ein Fluch als wirklich eine wunderbare Verheißung. Der Herr sagt, dass er dich und deine Lieben nicht aufgeben wird. Der Herr ist barmherzig und treu, das ist seine Natur. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und überreich an Gnade und an Treue. Und je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wie er. Desto mehr werden wir werden wollen wie er. Gnädig und barmherzig und treu. Vers 8. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder, betete an und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möchte doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Er antwortete, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen, denn furchtbar ist, was ich mit dir tun werde. Ja, sagt Mose, ich werde mit euch gehen und ich werde wunderbare Dinge tun mit euch, obwohl sie halsstarrig sind. Und Mose sieht die Güte Gottes, sieht seine wunderbare Natur und seine Reaktion ist, er betet an. Ist der Grund, warum wir heute Abend hier sind. Wir beten Gott nicht an, weil wir uns was verdienen wollen. Wir sind hier, weil wir beeindruckt sind von ihm. Weil er ein gnädiger, ein barmherziger, ein treuer, ein wunderbarer Gott ist. Und wir reagieren darauf. Mose sieht die Natur Gottes und er betet den Herrn an. Und je mehr ich seine Gnade und seine Güte verstehe, desto mehr werde ich auch den Wunsch haben, ihn anzubeten und ihm nachzufolgen. Der Herr ist immer der, der den ersten Schritt tut und wir sind die, die reagieren auf ihn. Es ist die Güte des Herrn, die uns zur Umkehr treibt, sagt die Bibel. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass das deine Natur ist, dass du gütig bist, barmherzig und treu. Und Herr, ich danke dir echt, dass diese Lehre falsch ist, mit dem Fluch und Bindungen und dem ganzen Zeug. Herr, dass du uns nicht verantwortlich hältst für das, was andere tun. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht mal letztendlich verantwortlich hältst für unsere eigenen Sünden, sondern dass Jesus für sie bezahlt hat. Dass du uns nicht so behandelst, wie es uns gebühren würde, was wir uns verdienen würden, sondern dass du barmherzig bist und gnädig, weil Jesus all unsere Sünden getragen hat und wir jetzt rein und heilig sind vor dir, obwohl wir noch Sünder sind. Und du uns so behandelst, wie du Jesus behandelst, weil wir in ihm sind und du uns in ihm siehst, Herr. Das ist Gnade. Und so danke ich dir, Herr, dass wir uns nichts verdienen müssen vor dir, sondern dass wir jederzeit mit Freimut zu dir rennen dürfen. Gerade wenn wir missgebaut haben, Herr, dass wir nicht erst 10 Stunden stille Zeit halten müssen und 100 Gebete sprechen müssen, dass wir wieder Gemeinschaft mit dir haben dürfen, sondern dass wir zu dir rennen dürfen, gerade in der Zeit, wo wir es brauchen. Und Gnade und Hilfe empfangen dürfen von deinem Gnadenthron. Und Vergebung, dass wir dir bekennen dürfen und du vergibst und wir sind angenommen in dir. Dafür sage ich dir danke, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Und dafür beten wir dich an, Herr. Für das, wer du bist und wie du mit uns umgehst. Und ich bitte dich für uns, Herr, dass wir, wenn wir Zeit mit dir verbringen und über deine Natur, deine Liebe, deine Gnade nachdenken, dass du uns dann auch zu liebevollen und gnädigen Menschen machst. Dass wir von dir beeinflusst werden, Herr, dass du unsere signifikante Person bist, die uns sozialisiert, von der wir lernen und von der wir beeinflusst werden. Ich danke, Herr, dass es so ist und nicht umgekehrt. Und dass wir da Ruhen und Frieden haben dürfen in dir, weil deine Gegenwart mit uns ist. In Jesu Namen. Amen.